SRF 3.
Jeder Polizist mit Kamera. In der Stadt Zürich werden die Bodycams definitiv eingeführt. Polizisten sind nicht nur glücklich darüber. Zu wenig, um zu entscheiden. Die schwedische Akademie vergibt den Nobelpreis in Literatur, kann das im Moment aber gar nicht tun, weil sie zu wenig Mitglieder hat. Und empörte Waadtländer Journalisten. Nach einem Entscheid der Waadtländer Kantonsregierung sehen Journalistinnen und Journalisten dort die Pressefreiheit verhöhnt. Das ist Info 3, heute mit Patrick Seiler und Nina Gigax. Sie beginnt ihren Nachrichtenüberblick in der syrischen Hauptstadt Damaskus.
Dort sollen staatliche und militärische Einrichtungen offenbar in Alarmbereitschaft versetzt werden. Das berichtet die Nachrichtenagentur DPA unter Berufung auf regierungsnahe Kreise. Demnach haben zahlreiche Behörden in Damaskus die Zahl anwesender Mitarbeitenden verringert. Grund dafür ist, dass die USA, Frankreich und Großbritannien einen militärischen Einsatz gegen Syrien erwägen, im Nachgang des mutmaßlichen Giftgaseinsatzes in der Stadt Douma. Der Online-Mitteilungsdienst Telegram soll in Russland blockiert werden. Das hat ein russisches Gericht angeordnet. Das Urteil folgt auf eine Absage von Telegram an die staatlichen Sicherheitsbehörden. Diese hatten Einsicht verlangt in die geheimen Nachrichten von Telegram-Nutzern. Das hatte der Online-Mitteilungsdienst verweigert. Rund 10 Millionen Menschen in Russland nutzen Telegram. Man kann damit ähnlich wie bei WhatsApp oder Facebook Messenger chatten, Fotos und Videos austauschen oder telefonieren. In Frankreich müssen sich Bahnreisende wieder auf Zugausfälle einstellen. 2/3 der TGV-Verbindungen fallen aus. Auch im Regionalverkehr gibt es Behinderungen, meldet die staatliche Bahngesellschaft SNCF. Der Bahnstreik hat auch Auswirkungen auf die Schweiz. Mehrere Zugverbindungen fallen aus. Die Bahnangestellten wehren sich gegen die Reformpläne von Präsident Emmanuel Macron. Er will die hochverschuldete SNCF sanieren. Der Bundesrat darf bei Anpassungen des Ärztetarifs TARMED politische Anliegen berücksichtigen. Auch lineare Kürzungen des Tarifs sind zulässig. Das hat das Bundesgericht entschieden. Mit TARMED rechnen Ärztinnen und Ärzte ihre ambulanten Leistungen ab. 2014 erhöhte der Bundesrat gewisse Tarife für Leistungen und kürzte dafür andere, mit dem Ziel, die Hausarztmedizin zu fördern. Dagegen hatte eine Luzerner Klinik geklagt und von einem Luzerner Gericht Recht bekommen. Nun hat das Bundesgericht den Entscheid gekippt und dem Bundesrat Recht gegeben. In der Schweiz leiden weniger Menschen unter dem Lärm der Bahn als bisher angenommen. Das haben Abklärungen des Bundesamts für Verkehr ergeben. Demnach waren im letzten Jahr mehr als 80% der Bahnanwohner vor Lärm geschützt, die im Jahr 2000 noch betroffen waren. Bisher sei man davon ausgegangen, dass die Lärmsanierungen für 60% der Betroffenen Verbesserungen gebracht hätten. Der Blick an die Börse mit den Daten von SIX. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 8.790 Punkten. Das ist ein Plus von 0,2%. Der Euro wird zu einem Franken 18,59 gehandelt, der Dollar zu 96,13 Rappen. Das Wetter: heute ist der Himmel zum Teil bewölkt. Lokal regnet es kurz, vor allem im Tessin, im Jura und in den Voralpen. Die Höchstwerte liegen um 15 mit etwas Föhn bei 19 Grad. Morgen ist es oft sonnig und am Nachmittag rund 20 Grad warm. Die Wetterbesserung setzt sich auch im Süden durch.
Info 3 Mittag.
Bitte recht freundlich, Sie werden gefilmt. Die Polizei in der Stadt Zürich soll künftig definitiv kleine Kameras tragen, die filmen, was um die Beamtinnen und Beamten herum passiert. Damit sollen unter anderem Angriffe auf Polizistinnen und Polizisten reduziert werden. Nach einem Test hat das Stadtzürcher Sicherheitsdepartement entschieden, die sogenannten Bodycams kommen. Doch gerade jene, die die Kamera tragen sollen, eben Polizistinnen und Polizisten, sind besonders skeptisch. Zürich-Korrespondent Christoph Brunner.
Die kleine Videokamera am Oberkörper der Polizisten habe einen leicht positiven Einfluss. Das schreibt das Institut für Delinquenz- und Kriminalprävention der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Die Wissenschaftler haben den 36-wöchigen Bodycam-Einsatz der Zürcher Stadtpolizei im letzten Jahr wissenschaftlich begleitet. Bei Einsätzen mit Bodycam sei es tendenziell zu weniger Gewalt gegen Beamte gekommen. Allerdings heißt es im Bericht auch, Die Fallzahlen seien sehr klein, deshalb lasse sich von der statistischen Analyse her nicht sagen, ob die definitive Einführung von Bodycams gerechtfertigt sei. Das Stadtzürcher Polizeidepartement will es trotzdem versuchen. Würden die Kameras flächendeckend eingesetzt, könnten sich jedes Jahr Dutzende Angriffe auf Polizisten verhindern lassen, schreibt Sicherheitsvorsteher Richard Wolf in der Medienmitteilung von heute Vormittag. Was Wolf nicht schreibt, die Skepsis bei seinen Polizistinnen und Polizisten ist während des Versuchs mit den Bodycams immer größer geworden. Befürworteten zu Beginn des Versuchs noch mehr als 2/3 den Kameraeinsatz, waren es bei der zweiten Befragung nur noch 56%. Gleichzeitig stieg der Anteil jener Polizisten stark an, die glauben, dass die Bodycam-Aufnahmen missbräuchlich genutzt werden könnten. Wer sich von der Polizei ungerecht behandelt fühlt, kann verlangen, dass der Polizist während der Kontrolle die Bodycam einschaltet. Damit reagiert die Polizei auf Vorwürfe, Menschen mit dunkler Hautfarbe würden öfter kontrolliert. Nun hat es gemäß den Studienautoren während der Testphase einen Vorfall gegeben, bei dem ein Stadtpolizist von seinen Vorgesetzten sanktioniert worden sei. Eine Bodycam-Aufnahme habe gezeigt, dass er sich im Dienst nicht korrekt verhalten hatte. Dieser Vorfall habe sich negativ auf das Projekt ausgewirkt. Gewisse Polizisten hätten die Bodycam danach einfach nicht mehr eingeschaltet. Auf diese Skepsis reagiert Sicherheitsvorsteher Wolf, indem er in seinem Schlussbericht festhält, Bodycams dürfen nicht zur Dauerüberwachung der Polizistinnen und Polizisten eingesetzt werden. Er will dafür klare Richtlinien formulieren. Nun muss die gesamte Zürcher Stadtregierung über Wolfs Bodycam-Projekt entscheiden. Das letzte Wort zum Einsatz der Kameras hat dann das Zürcher Stadtparlament.
Info 3 Mittag.
Und da waren es nur noch 11. Noch 11 Mitglieder hat die schwedische Akademie im Moment. Die Akademie ist jene Institution, die darüber entscheidet, wer den Nobelpreis in Literatur erhält. Um diese Entscheidung überhaupt fällen zu können, braucht es aber mindestens 12 Mitglieder. Mit dem Rücktritt der Sekretärin der Akademie und eines weiteren Mitglieds hat die Krise rund um diese Akademie ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht. SRF-Literaturredaktor Felix Münger, war es das nun mit dem Literaturnobelpreis?
Ja, das könnte man tatsächlich denken, denn wie Sie gesagt haben, es sind nur noch 11 Mitglieder der Akademie in Amt, 12 müssten es sein, damit sie beschlussfähig ist. Und das Problem ist, dass man diese Zurückgetretenen nicht ersetzen kann, denn laut Statuten sind diese Mitglieder auf Lebzeiten gewählt. Also wer auch sagt, ich lasse da mein Amt ruhen, der bleibt formal Mitglied. Jetzt gibt es aber Experten, die da ein Stück weit entwarnen, die sagen ja, diese Bestimmung dieses Quorums von 12 beziehe sich eben nur auf die Wahl von Neumitgliedern der Akademie. Und für einen Entscheid, wer nun den Literaturnobelpreis bekommt, genüge die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Also man könnte mit großer Wahrscheinlichkeit jetzt davon ausgehen, dass dieses Gremium immer noch in der Lage ist, einen Gewinner zu bestimmen. Aber es ist natürlich dann auch eine andere Frage, ob das überhaupt noch sinnvoll ist aufgrund des enormen Reputationsschadens, der nun angerichtet worden ist. Der stellt natürlich den Fortbestand dieses Gremiums auf einer anderen Ebene ebenfalls in Frage. Und da hat ja jetzt auch der König Karl Gustav angekündigt, dass er intervenieren werde.
Liegt also jetzt das Schicksal der Akademie und damit auch des Literaturnobelpreises in der Hand des schwedischen Königs?
Ja, er ist der Auffassung, dass er das kann und dass er auch dazu befugt ist, die Statuten von sich aus zu ändern. Das ist auch nicht so ganz klar, aber er hat zum Beispiel wahrscheinlich vor, diese Klausel zu ändern, dass man da auf Lebzeiten gewählt ist. Und er hat ja auch die Mitglieder der Akademie nun in die Pflicht genommen, er hat ihnen ins Gewissen gesprochen, nun doch eine Lösung zu finden und diese Imagekrise zu überwinden.
Das ist ja doch bemerkenswert, dass es nun darum geht, über 200-jährige Statuten korrekt auszulegen. Bräuchte es da vielleicht eine grundsätzliche Erneuerung?
Das wäre wohl der Idealfall, denn tatsächlich sind diese Statuten im Jahre 1786 erlassen worden, sind in einem schwer verständlichen Schwedisch geschrieben und wenn man jetzt die derzeitige Krise auch als Chance begreifen würde, längst überfällige Reformen an die Hand zu nehmen, wäre das sicher gut. Das Gremium könnte man internationaler besetzen, nicht nur so wie jetzt mit Skandinavien und das würde eben auch Literaturen eine Stimme geben, die sonst kaum gehört werden, also asiatischen Literaturen. Literaturen, afrikanischen. Und dann ging es natürlich jetzt doch auch darum, sich darauf zu besinnen, was denn eigentlich der Sinn dieses Preises ist, nämlich Exzellenz auszuzeichnen. Und da kann man sich dann schon fragen, ob es sinnvoll war, beispielsweise einem Autor wie Dario Fo oder dem Rockpoeten Bob Dylan den Preis zu übergeben. Das hat viel Kritik ausgelöst, hat dem Preis auch geschadet und diese Kritik war wohl auch nicht immer unberechtigt.
Literarische Exzellenz auszuzeichnen, das ist ja das eine. Inwieweit ist der Literaturnobelpreis jedoch auch aus wirtschaftlicher Sicht wichtig für die Verlage?
Er ist sehr wichtig. Also wenn ein Verlag einen Nobelpreisträger hat, ist das so etwas wie ein Lottosechser. Im Einzelfall kommt es natürlich immer darauf an, wer denn der Gewinner, die Gewinnerin ist. Aber für einen Kleinverlag zum Beispiel kann sich der Umsatz verzehnfachen. Bei größeren Verlagen schlägt das ein bisschen weniger zu Buche, aber ist auch wichtig. Und dann ganz wichtig sind eben die Auslandslizenzen, die man dann zusätzlich verkaufen kann. Nobelpreisträger wollen übersetzt werden und da kassiert natürlich der ursprüngliche Verlag tüchtig mit. Also auch die Verlage haben alles Interesse daran, dass es nun endlich einen Weg aus dieser verworrenen Krise gibt.
Felix Münger berichtet für SRF über Themen aus dem Bereich Literatur. Vielen Dank.
Info 3 Mittag.
Journalistinnen und Journalisten im Kanton Waadt sind empört. Überwacht und kontrolliert fühlen sie sich. Die Pressefreiheit werde verhöhnt, meint gar der Journalistenverband. Hintergrund dieser Empörung ist eine Affäre um Finanzdirektor Pascal Brulis, seinen Wohnsitz, Steuerabzüge und Medienberichte darüber. Nun will die Waadtländer Regierung herausfinden, wie die Medien überhaupt an all die Informationen kamen und nimmt die Telefonverbindungen aller Regierungsmitglieder unter die Lupe. Aus Lausanne, Westschweiz-Korrespondent Sascha Buchbinder.
Bisher waren journalistische Recherchen in der Waadt denkbar einfach. Zwar hat jeder Staatsrat seinen Stab und seine Medienstellen, aber wenn eine Frage auftauchte, dann konnte man die Spitze der Waadtländer Regierung schon mal direkt auf ihrem Handy anrufen oder den Staatsräten kurz eine SMS schreiben. So war das früher, in unbeschwerteren Zeiten. Ende März berichtete die Zeitung Le Temps, dass die Journalisten aufgefordert wurden, solche SMS zu unterlassen. Auslöser dazu war eine Affäre, die Recherchen des Tagesanzeigers aufgedeckt hatten. Es geht um den Vorwurf, dass ausgerechnet Finanzminister Pascal Brulis seine Steuern optimiert haben soll. Letztlich musste sich Brulis dazu verpflichten, seine Steuersituation durch zwei Expertenteams durchleuchten zu lassen. Der Bericht soll Ende Mai vorliegen. Eine für ihn schmachvolle Entscheidung, der offenbar heftige Diskussionen vorausgegangen waren. Der Tagesanzeiger berichtete sogar, Brulis habe deshalb geweint. Offenbar brachten diese Tränen das Fass zum Überlaufen. Laut Medien soll der Staatsrat entschieden haben, dass seine Mitglieder ihre Telefonkontakte der letzten 12 Monate offenlegen sollen, um den Verräter oder die Verräterin zu finden, weil nur ein Regierungsmitglied konnte die Tränengeschichte den Medien erzählt haben. Der Staatskanzler erklärt dazu lediglich schriftlich, die Regierung habe einstimmig Maßnahmen beschlossen, um das Sitzungsgeheimnis zu schützen. Welche Maßnahmen das seien, könne man nicht mitteilen. Die Medien müssten akzeptieren, dass die Regierung in dem Punkt andere Interessen habe. Die Maßnahme beunruhigt aber die Journalisten. Sie protestieren offiziell gegen den Angriff auf die Medienfreiheit und verlangen von der Regierung die Offenlegung der über sie gesammelten Daten. Die Zeit, als in der Waadt Journalisten und Politiker offen per SMS kommunizierten, sie ist vorbei. Wobei, neben offenen Kanälen gibt es noch verschlüsselte Apps mit Namen wie Signal, Threema oder Telegram. Wer da angemeldet ist, konnte beobachten, dass in letzter Zeit Staatsräte in den Kontaktlisten auftauchten und nun also offiziell nicht mehr über SMS erreichbar sind, dafür aber über besser geschützte Kanäle.
So viel Info 3 für den Moment. Für diese Sendung waren Fabian Schlurp und Patrick Seiler zuständig. Wir wünschen einen schönen Nachmittag.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.